Hallo, ich bin Tobias, manche von euch kennen mich nicht. Ich bin Pastor in Ausbildung hier. Ich zusammen bin verheiratet mit Renate, die gerade hier gesungen hat. Und den ihr gerade da schreien gehört habt, das war mein kleiner Sohn. Ist noch nicht so alt, aber dem geht es bestimmt gleich wieder besser. Genau, ich weiß nicht, wie eure Woche war. Meine Woche fing erst richtig gut an, war zwar sehr viel zu tun, aber am Mittwoch hatte ich einen kleineren oder ein bisschen größeren Tiefpunkt. Ich wusste, ich habe diese Woche viel zu tun. Zum Beispiel auch die Predigt schreiben für heute. Und Mittwochmorgen bin ich früh ins Büro gekommen, war richtig motiviert, schalte meinen Computer an, drücke auf Start und was kommt? Ein grauer Bildschirm mit so einem Ordnersymbol, wo ein Fragezeichen die ganze Zeit blinkt. Und ich so, Mist. Nichts geht, wieder ausgemacht, nochmal angemacht, Christoph war auch dabei und dann, ja, nichts passiert. Und dann haben wir mal googelt, ja, okay, der Computer erkennt die Festplatte nicht mehr. Mein Laptop, und ich dachte, ja, klasse. Und dann gibt es da alles so wirklich irgendwie Hilfsprogramme gelaufen lassen. Was kommt raus? Ja, keine Chance, nicht irgendwie, erkennt die Festplatte gar nicht mehr. Sie ist nicht mehr da. Ruf ich meinen Schwager an. Mein Schwager ist Informatiker und kennt sich auch mit Apple sehr gut aus. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ja, was soll ich machen? Er so meinte, ja, hast du die Daten gesichert alle? Und ich so, ja, die wichtigsten, aber leider nicht alle. Ja, die Festplatte ist futsch. Das kommt mal vor, ist nicht wie ein Sechser im Lotto. Festplatten gehen auch einfach mal so kaputt. Das kommt mal vor. Ich dachte, ja, klasse. Da waren erstmal alles, was ich mir schon vorbereitet habe, ganz viele Fotos von den ersten Wochen mit Emil drauf, waren alle weg. Ich hatte zwar Sachen gesichert, so von meinem Studium Sachen, so wichtige Sachen, aber halt nicht alles. Und im Nachhinein ist man klüger und sagt, ja, hätte ich doch mal. Ich hatte eine neue Festplatte schon zu Hause liegen, die hatte ich nur noch einbauen, wollte ich demnächst machen, schon seit 3 Monaten sage ich, demnächst mache ich es, habe es nicht gemacht. Auf jeden Fall, ich war ziemlich niedergeschlagen, könnt ihr euch vorstellen, es war nicht so ein schöner Tag und ich habe den Computer dann abgegeben an so einen Computerladen und habe gesagt, ja, guck da mal drüber, was man machen kann, habe mich schon auf hohe Kosten eingestellt und dann am gleichen Abend kriege ich noch einen Anruf, sie haben reingeguckt, den Computer, genau, ich habe mich noch, das wollte ich eigentlich sagen, ich habe noch hingesetzt, gebetet, aber war ziemlich niedergeschlagen. Gebetet Gott, ja, hier, du kannst doch auch Wunder tun, du kannst doch den Computer wieder ganz machen, dass die Festplatte nicht kaputt ist, auch wenn es so aussieht, als keine Hoffnung gibt. War aber trotzdem ziemlich niedergeschlagen. Renate musste es aushalten, den Tag mit mir. Er war so nicht mehr viel in der Lage. Abends hat man noch, kam noch Besuch zu uns und ich dachte, boah, eigentlich habe ich keinen Bock, dass jetzt noch jemand kommt, ich möchte eigentlich nur auf dem Sofa liegen. Aber okay, war dann so und ich habe gebetet und abends kriegte ich dann den Anruf, am nächsten Tag kriegte ich den Anruf und sagte, ja, wir haben festgestellt, die Festplatte ist nicht kaputt, sondern da ist ein kleines Kabel, das irgendwie kaputt gegangen ist, das zur Festplatte läuft und alle Daten konnten wir sichern. Und ich dachte, oh, Wahnsinn, super, habe mich total gefreut und ich habe jetzt meinen Computer auch schon wieder, ich konnte alles übertragen, das war super. Warum erzähle ich euch das? Weil es eine riesen Gebetserhörung für mich war, obwohl ich nicht besonders im Glauben gebetet habe und gesagt habe, ja Gott, du kannst es auf jeden Fall, so ein eher in Niederschlag, Gott hier, du kannst auch diese Festplatte ganz machen. Und wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Gott braucht keine Helden. Hier vorne seht ihr schön gemalt ein paar von diesen Personen, über die wir predigen. Und wir haben schon Predigten gehört über Hanna, über Jona und über Ruth. Und heute geht es um Hiskia, hat Christoph ja schon gesagt. Und Hiskia ist ein König gewesen, den wahrscheinlich viele von euch nicht kennen. Er wurde mit 25 Jahren König von Juda. Und Israel, ich weiß nicht, ob ihr Israel kennt, Israel war ein Reich, das gehörte ursprünglich mal zusammen, die ganze Geschichte spielt so 700 Jahre vor Christus und Israel war ein Reich, aber irgendwann haben sie sich dieses Reich geteilt in 2 Reiche. Es gab das Nordreich, das hieß ab dann Israel und es gab das Südreich und das Südreich hieß Juda und Hiskia war so ein König von Juda und das Nordreich ist ein paar Jahre vorher eingenommen worden von den Assyrern. Vielleicht die Leute, die da waren bei der Predigt von vor 2 Malen, glaube ich, da ging es um Jona, der nach Ninive gehen sollte in Assyrien und den Gottes Gericht verkünden sollte. Und genau dieses Assyrien hatte das Nordreich eingenommen. Und Hiskia lebt dann halt jetzt noch im Südreich, das bestand noch. Und Hiskia wird als ein sehr guter König beschrieben. Als ein König, der das tat, was dem Herrn gefällt, heißt es da. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in die Bibel geguckt habt, in das Königebuch, dann wird euch auffallen, mir ist das jetzt nochmal ganz neu aufgefallen, da wird über jeden König beschrieben, der an die Macht war, in den ganzen vielen Jahren. Und dann steht da immer, ja, der und der kam mit so und solchem Alter an die Macht. Und dann wird immer eine kurze Bewertung über seine ganze Herrschaft abgegeben. Und es steht eigentlich bei jedem König, Und er tat so, wie es seine Vorfahren gemacht haben, und er tat das, was dem Herrn missfiel. Nur bei zwei Königen, und Hiskia ist einer davon, steht, er tat, was dem Herrn gefällt. Und bei Hiskia heißt es sogar, ich lese euch das mal kurz vor, keiner von allen Königen Judas vor oder nach Hiskia vertraute so wie er dem Herrn, dem Gott Israels. Hiskia hielt sein Leben lang treu zum Herrn und befolgte die Gebote, die der Herr durch Mose gegeben hatte. Hiskia war also ein wirklich guter König, einer, der das tat, was Gott wollte. Er hatte keine anderen Götter, die er noch verehrt hatte, was damals die anderen alle hatten. Und Assyrien, diese Weltmacht, die gerade das Nordreich ein paar Jahre vorher eingenommen hatte, denkt sich, ach, machen wir doch mal weiter und greift jetzt, will jetzt Juda auch einnehmen, das Südreich. Und sie haben schon einige Städte eingenommen und jetzt stehen sie kurz vor Jerusalem und belagern Jerusalem, die Hauptstadt von Juda, von dem Südreich. Und der König von Assyrien, Sanherib heißt er, schickt einen Abgesandten zu der Stadt und brüllt dann ganz laut vor der Mauer, so einen richtigen Propagandakrieg. Und brüllt, hier, hört nicht auf Hiskia, hört nicht auf euren König, ihr habt keine Chance, wir werden euch eh zunichte machen, kommt doch raus und ergebt euch. Und dann, das finde ich sehr eindrücklich, ruft er den Leuten in der Sprache, die auch die Israeliten, die in Juda verstanden haben, ruft er, meine Botschaft gilt allen, die dort oben auf der Stadtmauer sitzen und die bald zusammen mit euch den eigenen Kot fressen und den eigenen Hahn saufen werden. Also richtig, Leute, ihr könnt gerne in eurer Stadt bleiben und euch nicht ergeben, aber dann werdet ihr bald nichts mehr zu essen haben und ihr werdet alle sterben. Die Stadt wurde belagert und dann sagt er den Leuten, hört nicht auf Hiskia, hört auf mich, so spricht der König von Assyrien, kommt heraus und ergebt euch. Und dann, wie es oft in der Propaganda so ist, jeder darf, wenn er rauskommt, jeder darf von seinem eigenen Weinstock seinen Feigenbaum essen und Wasser aus seiner eigenen Zisterne trinken, bis ich euch in ein Land bringe, das ebenso gut ist wie das eure. Dort gibt es Korn und Brot, Most und Wein in Fülle. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wahrscheinlich für die Leute war, die auf der Stadtmauer saßen? Ja, okay, wahrscheinlich wirklich eine Riesenarmee, die schon alle anderen Länder eingenommen haben, steht vor der Tür. Und ihr habt die Aussicht, ja, ich esse demnächst meinen eigenen Kot. Oder einer verspricht mir da, auch wenn ich natürlich weiß, wahrscheinlich ist es eher eine Lüge, er verspricht mir da, dass ich mein eigenes Land haben werde, dass ich meinen eigenen Wein trinken werde. Freiheit, Wein, es klingt ja auf jeden Fall besser als Kot und Hahn. Und so ging es den Leuten wahrscheinlich, ging es ihnen nicht besonders gut. Sie waren ja einer unschlagbaren Armee ausgesetzt und hatten eigentlich keine Chancen. Die ganzen Fakten liegen auf dem Tisch, sie hatten, wir können nichts tun. Und es kommt dann so, dass das Heer dann doch wieder abzieht, das Assyrerheer, nachdem Jesaja, ein Prophet, für dieses Land gebetet hat. Sie ziehen kurz ab und die Israeliten dachten wahrscheinlich, also die Leute in Juda, in Jerusalem, es hat geklappt, wir haben gebetet und alles ist super geworden. Aber was kommt dann? Der König von Assyrien schreibt einen Brief an Hiskia und sagt, hier, freu dich nicht zu früh, wir sind nur kurz weg, die Bedrohung ist nicht weg. Und diesen Brief und das, was danach kommt, möchte ich euch einmal vorlesen. Und ihr könnt das in eurem Programmheft oder hier vorne mitlesen. Genau, darum soll es heute gehen. Der Assyrerkönig erfuhr, dass ein Heer unter der Führung des äthiopischen Königs Tirhaka gegen ihn heranrückte. Da schickte er Gesandte zu König Hiskia und ließ ihm sagen, verlass dich nicht zu sehr auf deinen Gott. Lass dir nicht von ihm einreden, dass Jerusalem niemals in meine Hand fallen wird. Du weißt doch, was die Könige von Assyrien mit anderen Ländern gemacht haben. Sie haben sie alle verwüstet und da willst ausgerechnet du dem Untergang entrinnen? Denk doch an Gosan, an Haran und Rezef und an die Leute von Eden, die in Telsassa wohnten. Haben ihre Götter, meine Vorgänger, daran gehindern können, all diese Städte dem Erdboden gleichzumachen? Und wo sind die Könige, die in Hamat und Arpad, Sephar, Vayim, Hena und Ava regierten? Die Abgesandten übergaben ihre Botschaft in einem Brief. Als Hiskia ihn gelesen hatte, ging er in den Tempel, breitete ihn vor dem Herrn aus und betete. Herrscher der Welt, du Gott Israels, der du über den Cheruben thronst. Du allein bist der Herr über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Sieh doch, wie es uns ergeht. Höre doch, wie dieser Sanherib den lebendigen Gott verhöhnt. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben all diese Länder vernichtet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Aber es waren ja keine Götter, sondern nur Bilder aus Holz und Stein von Menschen angefertigt. Deshalb wurden sie auch vernichtet. Herr, unser Gott, rette uns vor diesem Assyrerkönig. Alle Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du allein Gott bist. Das ist Hiskias Situation. Er steht jetzt da als König, kriegt diesen Brief und sagt, ich vernichte euch. Ihr werdet vernichten. Es kommt diese Drohung, dieses riesige Reich der Assyrer steht vor Jerusalem, will es einnehmen und vernichten. Und dann dieser Brief voller Hohn und Spott über Gott. Und dieser Brief war die Ankündigung, nicht mehr lange und dann machen wir euch platt, genauso wie wir alle anderen Länder platt gemacht haben. Und versetzt uns euch mal in die Lage von Hiskia, wie es da so ist. Wie geht es einem da wohl? Und er beschreibt das in einem Bild, das habe ich jetzt nicht gerade hier im Text, aber er schreibt das vorher, wie es ihm ergeht. Und er schreibt, es geht uns wie Kindern, die im Mutterschoß stecken geblieben sind, weil die Mutter keine Kraft mehr zum Gebären hat. Ich weiß nicht, wer schon mal bei einer Geburt dabei war. Ich war jetzt neulich mal dabei. Das ist schon eine krasse Sache, das für mich jetzt nicht, aber auch schon zum Sehen. Aber es war früher auch so, eine Geburt, es gab keine medizinische Versorgung, die so gut war, es gab keine Kaiserschnitte und wenn es zu Komplikationen in der Geburt kam, dann war das oft sehr schlecht. Dann war das oft das Todesurteil für die Mutter. Wenn das Kind falsch lag und die Mutter dann keine Kraft mehr hatte, das Kind zur Welt zu bringen, dann war das oft sehr schlimm. Denn wenn die Geburt einmal begonnen hatte, dann gab es eigentlich nur noch den Weg raus. Es gab kein, ja, wir warten jetzt nochmal oder wir machen irgendwas anderes. Wenn das nicht geklappt hat, dann, ja, dann mussten wahrscheinlich oft Mutter und Kind sterben. Und in genau dieser Lage befindet sich Hiskia. Er sagt, genauso hoffnungslos und bedrohlich ist unsere Situation. Jerusalem muss gerettet werden, aber weder er, noch seine Regierung, noch seine Armee haben die Kraft dazu, das zu tun. So unüberwindbar ist die Bedrohung. Und Sanherib, der König von Assyrien, zeigt Hiskia das auch ganz plastisch, wie hoffnungslos die Situation ist. Habt ihr vielleicht gerade schon gehört. Er sagt, verlass dich nicht zu sehr auf deinen Gott, lass dir nicht einreden von ihm, dass er dich vor mir und meiner Armee beschützen kann. Und er zeigt es dann ja auch an den anderen Ländern. Ich habe es ja gerade vorgelesen, diese ganzen Namen, die ihr wahrscheinlich eigentlich kennt, ist alles so im Mittleren Osten. Gosan, Haran, Rezef, ich habe die alle zunichte gemacht. Alle dem Erdboden gleich, meine Vorfahren. Kein Land, kein Gott konnte uns Assyrern irgendwie widerstehen. Ihr habt keine Chance. Warum vertraust du auf deinen Gott? Denkst du, der kann dich helfen, der kann dich retten? Das ist völliger Quatsch. Schau dir doch diese Länder an und ihre Könige. Sie alle haben auf ihre Götter vertraut und sind alle ja, vernichtet worden. Hat sie ihnen irgendwas gebracht? Kein Gott hat die Macht, uns aufzuhalten. Kein Gott konnte sich uns widersetzen. Keiner hat nur den Hauch einer Chance. Wir haben all diese Völker platt gemacht. Verlass dich nicht auf deinen Gott. Und ich kann sagen, ich wäre nicht gerne in der Situation von Hiskia, weil es war nicht nur sein Leben, das bedroht war, sondern er als König hatte die Verantwortung, wahrscheinlich für seine Familie, aber er hat die Verantwortung für alle Leute, die da in der Stadt Jerusalem waren, für das ganze Land. Und er wusste, ja, ich habe keine Chance, was soll ich tun? Anfang des Jahres hat mich ein Freund angerufen, das ist ein guter Freund, wir telefonieren regelmäßig, ich habe zusammen mit ihm studiert und er ruft mich an und ich habe schon an der Stimme gehört, irgendwas ist passiert. Er war irgendwie sehr niedergeschlagen und er rief mich an und erzählte mir, dass er gerade die Nachricht gekriegt hat, dass sein älterer Bruder, er war mit Freunden in Israel im Urlaub, gestorben ist. Er war auf einem Berg mit ein paar Freunden und sie waren oben auf dem Berg, haben glaube ich noch einen Gottesdienst mit irgendjemandem gefeiert, sind abgestiegen, er ist ausgerutscht, gestürzt und war sofort tot. Und ja, er hatte eine Frau mit 3 kleinen Kindern und die hatten keine Chance, sich irgendwie zu verabschieden. Und jetzt ist die Frau mit den 3 Kindern. Was? Ich war sprachlos, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war am Telefon und dachte, was soll das? Diese Woche, Anfang der Woche, schreibt mich ein anderer Freund an und sagt, ja, seine Nichte, 3 bis 4 Jahre, hatte letzte Woche Beschwerden, so Magen-Darm-Beschwerden, sah so aus. Und nach 2-3 Tagen wurde es irgendwie nicht besser und irgendwann war sie irgendwie nicht mehr ansprechbar. Und dann sind sie ins Krankenhaus gefahren, die Ärzte haben nichts gefunden, was es war. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, den Kopf zu untersuchen und haben festgestellt, dass dieses kleine Mädchen in dem kleinen Kopf einen Gehirntumor hat mit 6x6x7 cm, also nicht klein. Das Kind wurde dann operiert. Krass, was für ein Leid, was für eine ausweglose Situation. Und selbst ich, als ich diese 2 Sachen gehört habe, ich bin weit weg, es ist nicht direkt meine Familie, es ist nicht direkt eine Person, die ich persönlich kenne, aber es macht einen fertig, es macht einen hilflos und man steht da und denkt, pff, wie kann das sein? Und ihr kennt sicherlich auch solche Situationen. Vielleicht ist es schlimmes Leid, wenn jemand stirbt, aber vielleicht sind es auch andere Sachen, die einen genauso verzweifelt zurücklassen. Glaub vielleicht in der Situation, wie es hier ist. Nicht eine Armee, die von außen kommt, aber Situationen, in denen wir genauso verzweifelt sind, in denen wir keinen Ausweg sehen. Vielleicht ist es eine Arbeitslosigkeit. Man hat keinen Job, man hat das vielleicht auch schon länger. Und ja, andere Leute sagen einem das oder zeigen es einem vielleicht durch Blicke und sagen schon, ach guck mal, der ist zu faul zu arbeiten, ist nichts zu taugt nichts. Warum sucht er sich denn nicht mehr? Sagt, den kann man eh nicht gebrauchen. Und man sieht es vielleicht an den Blicken und so langsam fängt man irgendwann genau das auch an zu glauben, dass das stimmt, was sie sagen. Ja, ich bin auch nichts wert, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Das ist genauso eine Situation, wo man denkt, hilflos. Man versucht Job zu finden, aber findet es nicht. Oder ist die Familie, das Kind, das einfach nicht das tut, was man will. Und man sieht einfach, dass das, was es tut, nicht das Beste für ihn ist, sondern ja, es ihn kaputt macht. Oder der Partner, die Beziehung, die kaputt geht. Ich glaube, es gibt verschiedene Situationen. Ihr kennt wahrscheinlich solche Situationen. Und jedem von uns werden wahrscheinlich direkt oder indirekt solche Situationen, wird jeder von uns solche Situationen erleben. Und egal, was es ist, es lässt uns einfach hoffnungslos und hilflos zurück. Situationen, in denen wir uns wie belagert vorkommen. Es fehlt nicht mehr viel und wir werden zerstört und ich kann nicht mehr. Lange kann ich nicht mehr aushalten. Man fühlt sich verzweifelt, perspektivlos, panisch, hilflos. Und ich glaube, genauso wie bei Hiskia geht es uns dann auch oft so. Wir haben, glaube ich, nicht, also ich habe es in meinem Leben noch nicht erfahren, dass dann jemand von außen kommt. Vielleicht kommt es manchmal und sagt, ach, hier, meinst du, dein Gott kann dich jetzt retten in der Situation? Was soll das, Gott? Ich glaube, so ein Sanherib von außen habe ich noch nicht so oft erlebt. Aber kennt ihr diesen Sanherib, so wie der Assyrerkönig in unserem Inneren, der dann genauso sagt, willst du wirklich glauben, dass Gott dich in diesem Leid irgendwie retten kann? Wie soll er dir denn helfen? Wo ist denn dein Gott? Wo ist er denn? Du spürst ihn doch gerade gar nicht. Wie kann er denn das zulassen? Du hast es doch gar nicht verdient. Kann er dir vielleicht gar nicht helfen? Liebt er dich gar nicht? Meinst du, Gott meint es wirklich gut mit dir? Vielleicht interessiert er sich ja gar nicht für dich. Und ich kenne diesen Sanherib so in meinem Inneren, der genau diese Fragen stellt, wenn sowas passiert. Nicht dieses Vertrauen, sondern einer, der mein Inneres, mein Herz, zu mir sagt, ja, wo bist du denn, Gott? Warum passiert das denn jetzt alles? Warum muss ich dieses Leid erleben? Warum muss der andere dieses Leid erfahren? Aber ich finde es krass, wenn wir gucken, was Hiskia tut, nachdem er diesen Sanherib, diese Verspottung von Gott wirklich erlebt. Und in Vers 14, ihr könnt es nochmal mitlesen, da steht es hier, die Abgesandten übergaben ihre Botschaft in einem Brief. Als Hiskia ihn gelesen hatte, ging er in den Tempel, breitete ihn vor dem Herrn aus und betete. Also es ist so wirklich, er kriegt diese Nachricht, er kriegt diesen Brief und geht dann in den Tempel und geht zu Gott und sagt, hier Gott, hier hast du den Brief, lies selbst, was soll das? Das kannst du doch nicht unbeantwortet lassen. Und er geht in den Tempel und dann betet er. Und ich möchte es einmal vorlesen nochmal ab Vers 16. Herrscher der Welt, du Gott Israels, der über den Cheruben thront. Du allein bist der Herr über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Sieh doch, wie es uns ergeht. Höre doch, wie dieser Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assyrien haben all diese Länder vernichtet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Aber es waren ja keine Götter, sondern nur Bilder aus Holz und Stein von Menschen angefertigt. Deshalb wurden sie auch vernichtet. Herr, unser Gott, rette uns vor diesem Assyrerkönig. Alle Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du allein Gott bist. Hiskia betet so, als ich mir den Text angeguckt habe, wie ich wahrscheinlich nicht beten würde oder es oft nicht tue. Er fängt nicht an, indem er Gott sein Leid klagt und sagt, guck mal hier mein ganzes Leid, sondern er fängt an, indem er Gott anbetet. Er fragt nicht, wie kannst du das zulassen, sondern er betet ihn an. Sein Gebet dreht sich um Gottes Charakter und Gottes Identität. Und er betet, Gott, du bist der Herrscher, du hast die Welt gemacht, du stehst über allen mächtigen Völkern, über alle, die du geschaffen hast. Und seine Argumentation ist so, wenn du Gott den Himmel und die Erde gemacht hast, dann bist du es, der die Welt definiert und der die bestimmt. Und nicht umgekehrt. Du bist von der Welt unabhängig und keine Macht aus dieser Welt ist dir überlegen oder auch eben nur ebenbürtig. Und Hiskia betet zu diesem Gott, weil es bei ihm die einzige Hoffnung liegt. Aber Hiskia, und das finde ich das Erstaunlichste an dem Gebet, wenn ihr nochmal reinguckt, es geht ihm nicht in allererster Linie um die eigene Rettung. Das finde ich das Bemerkenswerteste. Hiskia ist schon an der eigenen Rettung interessiert, aber was ihn viel mehr beschäftigt ist, dass Sanherib seinen Gott verhöhnt und auslacht und sagt, dieser Gott kann dich nicht retten. Und er betet total ehrlich, ja stimmt, die Assyrer haben all diese Länder platt gemacht, sie haben all die Götter besiegt, das stimmt, was der Sanherib sagt. Nichts konnte sie stoppen, die Assyrer. Aber er betet weiter, all diese Götter waren aber gar keine, waren nicht wirklich Gott, sondern sie waren nur Bilder aus Holz und Stein von Menschen angefertigt. Die Götter, auf diese Menschen, die sich diese Völker und diese Menschen verlassen hatten, konnten ihnen nicht helfen, die sollten sie auch. Und in Bezug auf diese Götter hat Sanherib vollkommen recht. Was verlasst ihr euch auf diese Götter? Sie können euch nicht helfen. Aber den großen Fehler, den Sanherib begeht, ist, dass er glaubt, dass der Gott von Hiskia genau der gleiche Gott ist und die gleiche Kategorie gehört. Hiskias Gott ist ein lebendiger Gott. Der Gott, der über die ganze Welt herrscht, der nicht von Menschen geschaffen ist, nichts Menschliches symbolisiert. Er steht über allem. Und selbst wenn es dazu kommen sollte, dass Juda fällt, dass die Assyrer ihn platt machen, heißt es nicht, dass dieser Gott zur gleichen Kategorie gehört wie die anderen Götter. Und Hiskias Land ist schwach und klein im Gegensatz zu dieser riesigen Armee, aber Hiskia weigert sich, sich von der scheinbaren Realität überwältigen und abschrecken zu lassen. Und dann endet er in Vers 20 sein Gebet und er betet nicht, Gott rette uns, weil wir es verdient haben, nicht Gott rette uns, weil wir sind auf dich angewiesen. Nein, er betet, Gott soll sie retten, damit alle Königreiche auf der Welt erkennen, dass er allein Gott ist. Gott soll die Ehre gebracht werden durch diese Rettung. Gott, Hiskia will das und will Sanherib und allen Mächten der Welt zeigen, dass sein Gott retten kann, dass sein Gott stark ist, dass sein Gott mächtig ist, dass er der einzig wahre Gott ist. Das ist sein Hauptanliegen. Nicht das, was mit Juda passiert, ist letztlich das Entscheidende. Nicht das, was mit Jerusalem passiert. Dass er und sein Volk gerettet werden soll, soll zeigen, dass Gott mächtig ist. Was ein krasses Gebet, habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, ob ich so beten würde. Was ein Vertrauen in Gott. Und dann, wie reagiert Gott auf dieses Gebet? Wenn man weiterliest, sieht man es dann, Gott schickt ihm einen Boten und der sagt ihm, ja, ich habe dein Gebet gehört und weil du gebetet hast, will ich Folgendes tun. Sanherib wird nicht in diese Stadt eindringen, er wird keinen Fuß hier reinsetzen, keinen Pfeil reinschießen und ich werde diese Armee besiegen. Und dann lesen wir weiter, könnt ihr gerne zu Hause nochmal weiterlesen. Darauf kam der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete dort 185.000 Mann. Als der Morgen anbrach, lag alles voller Leichen. Da ließ König Sanherib zum Aufbruch blasen und zog ab. Er kehrte in seine Heimat zurück und blieb in Ninive. Dort betete er eines Tages im Tempel seines Gottes Nisroch, da erschlugen ihn seine Söhne. Erstmal krass mit der Zahl der Toten, aber krass, was das Gebet bewirkt. Gott sagt, weil du gebetet hast, Hiskia, schenke ich diesen Sieg. Ich schaffe es, dass diese riesige Armee ja, sich zurückziehen muss. Und dann scheinbar ironisch wird dieser Herrscher, der Gott verhöhnt, beim Gebet zu seinem Gott in seinem Tempel von seinen eigenen Söhnen umgebracht. Und das alles ausgelöst durch Hiskia, der in dieser ausweglosen Situation betet. Hiskia war kein Held, er ist nicht rausgegangen wie in dem Film 300, ich weiß nicht, ob ihr kennt, mit so ein paar mutigen Kriegern und gesagt hat, für Juda! Und dann nicht das Heer der Perser war es, glaube ich, bei 300, sondern das Heer der Assyrer einfach vernichtet hat, weil sie so mutig und stark waren. Nein, das war Hiskia nicht. Der war kein Held. Er wusste, er kann nichts tun, aber was er getan hat, war zu beten und Gottes Ehre in den Blick zu nehmen und dabei Gott zu vertrauen. Und das hat den viel größeren Sieg geschafft. Das ist das, was Gebet bewirkt. Gebet ist das Mittel, durch das Gott handeln will und das will er auch heute noch machen. Das gilt genauso für uns, für jede einzelne Situation. Wenn wir uns in einer Lage befinden, in der wir nicht mehr ein noch aus wissen, dann hat Gebet genau die gleichen Auswirkungen. Dann können wir Gott alles vor die Füße legen in Vertrauen und sagen, Gott, du siehst es, wir bitten dich, tu das, was dich verherrlicht, rette uns. Du siehst die Situation, Gott, und ich will nicht auf diesen Sanherib in meinem Herzen hören, der immer sagt, du kannst eh nichts tun. Ich will dir vertrauen, denn du bist der gleiche Gott, du bist der Herr über alle Mächte, über alle Krankheit, über meine Arbeitslosigkeit. Du hast alles geschaffen, für dich ist nichts zu groß. Und ich gebe dir diese ganze Situation, ich bitte dich um Rettung und will dir vertrauen, dass du das tust, was du willst und was gut ist. Und ich will dir vertrauen, dass du mächtig bist. Gestern Abend bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht von meinem Freund mit seiner Nichte. Er hat mir die Woche schon mal geschrieben. Sie wurde am Dienstag operiert und die haben versucht, den Tumor zu entfernen. Und es hat leider nicht ganz geklappt. Sie mussten ein Drittel vom Tumor stehen lassen. Und weil es ging irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus. Ralf konnte es nicht erklären wahrscheinlich. Irgendwo ging es halt nicht und mussten wahrscheinlich in Zukunft vielleicht nochmal operiert werden. Und ja, das Kind wurde dann noch weiter im Koma gelassen. Und ich glaube Ende der Woche am Freitag haben sie dann aus dem künstlichen Koma wieder aufgeweckt. Und gestern kriege ich die Nachricht per WhatsApp, es wurde ein MRT bei dem Kind gemacht. Und die Ärzte können sich nicht erklären, der ganze Tumor ist weg. Ein Drittel war drin gelassen, der Oberarzt, der operiert hat, der ist wohl völlig sprachlos und der weiß nicht, was passiert ist. Aber der Tumor ist weg. Man weiß nicht, müsste jetzt noch operiert geguckt werden, ob das ein bösartiger war oder ein gutartiger. Aber das war erstmal voll die krasse Nachricht. Dem Kind geht's gut, es kann schon wieder laufen, lachen, Sehen wird wohl noch schwer. Aber total krass, es haben so viele Leute gebetet, was Gebet heute noch bewirken kann. Wir haben dafür gebetet, sie haben dafür gebetet und Gott ist der gleiche Gott, der mächtige Gott, der retten kann. Und ich weiß, es ist trotzdem kein leichtes Gebet, wenn man selbst in so einer Situation ist, das zu beten. Oft ist dieser Sanherib viel lauter und redet einem ein, das stimmt nicht und hindert einen wirklich daran, Gott alles zu geben. Und ich weiß, das Schwere daran ist oft, man hört solche Geschichten wie vielleicht gerade, man liest das wie von Hiskia und denkt, ja, ich glaube Gott, vielleicht glaube ich Gott, dass du das kannst, vielleicht glaube ich es auch nicht, aber vielleicht kann ich das glauben. Aber woher weiß ich, dass du das auch bei mir tust? Woher weiß ich, dass du mich retten willst? Es scheint so, als würde es dich nicht interessieren, Gott, würde dich meine Situation nicht interessieren. Ich kann nicht sehen, dass du so eingreifst wie bei Hiskia. Und es gibt ein Lied, das haben wir schon ein paar Mal gesungen, es heißt Praise You in the Storm, also ich bete dich an in dem Sturm meines Lebens. Und da heißt es in der ersten Strophe, die möchte ich einmal vorlesen, was es, glaube ich, ganz gut ausdrückt, diese Situation. Bisher war ich gewiss, dass du dich ausstreckst nach mir und unsere Tränen wegwischt, einschreitest und somit den Tag rettest. Doch wieder einmal sage ich Amen und der Regen fällt immer noch. Und vielleicht kennt ihr das oder vielleicht ist das eure Angst, wenn ihr betet, dass Gott vielleicht das alles tun kann. Aber woher weiß ich, dass das bei mir tut? Dass ich bete, vielleicht ist auch schon irgendetwas, was ich lange Zeit für bete. Und ich bete und bete und sage immer Amen und der Regen fällt immer noch. Und es stürmt immer noch in meinem Leben um mich herum. Und vielleicht ist genau deine Erfahrung, genau deine Angst. Die Belagerung hält an. Und ja, es stimmt. Gott will retten und er will sein Gebet ganz genau wie bei Hiskia benutzen. Er will seine Macht, seine Lieben zeigen. Aber es ist nicht so, dass Gott immer sofort einschreitet. Und das hat er übrigens bei Hiskia auch nicht gemacht. Es war eine lange Zeit. Und einmal war die da und dann war die Armee wieder da. Und später, viele Jahre später, wurde Juda dann doch eingenommen. Nicht von den Assyrern, aber von Babylon. Und wenn wir in einer Situation stehen, in der wir leiden, dann kann es sein, dass wir die Rettung auch nicht sehen. Und es kann sein, dass wir die Rettung auch nicht nie sehen werden. Dass wir nicht sagen müssen, ja, wartet noch, sondern dass nie der Moment kommen wird, wo wir sagen, ja, das, wofür ich bete, genau das wird, trifft ein. Aber bei all dem ändert es nichts, dass wenn wir an Gott, uns an Gott halten, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Denn es gibt einen anderen König, nicht wie Hiskia, einen anderen König, der ähnlich gebetet hat wie Hiskia. Er hat in Todesangst zu Gott gerufen und hat geschrien, dass das bevorstehende Leid ihn nicht treffen soll. Aber er betete nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Und dieser König ist Jesus im Garten Gethsemane, in der Nacht vor seinem Tod. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste, wie schwer es sein würde. Und im Evangelium wird uns beschrieben, was das für ein Kampf war und wie Jesus gerungen hat. Er sagt zu seinen Jüngern da in dem Garten in der Nacht, bevor er gestorben ist, sagt er seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und dann betet er zu Gott und hört euch mal wirklich an, das ist kein leichtes Gebet. Er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Er sagt, bitte lass dieses Leid an mir vorübergehen. Aber er betet weiter, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und im Lukas-Evangelium wird beschrieben, richtig plastisch, wie, ja, dass Jesus das nicht einfach so gesagt hat, ja, das, was du willst, soll geschehen, sondern was das für ein Kampf für ihn war. Und dort heißt es, der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus sah dem größten Leid ins Auge. Er wusste, dass er am Kreuz erleiden würde, dass das furchtbare, grausame Schmerzen sein würden. Es war der Tod am Kreuz somit die grausamste Art, jemanden hinzurichten. Er würde langsam ersticken und sein Blut verlieren. Und das würde über mehrere Stunden dauern. Aber das Schlimmste, das war nicht das größte Leid, dem er entgegenblickte, sondern das größte Leid war, dass er von der Liebe seines Vaters getrennt werden würde, dort am Kreuz. Und ich möchte euch ein Zitat aus einem Buch vorlesen, die genau diese Situation von Jesus beschreibt, dem, was er entgegenblickte. Es gibt vielleicht keine größere seelische Qual als den Verlust einer Beziehung, ohne die wir nicht leben können. Wenn ein bloßer Bekannter sich gegen uns wendet, uns kritisiert und sagt, dass er nichts mehr mit uns zu tun haben will, tut das weh. Wenn jemand, in dem wir uns verliebt haben, das macht, tut das um einiges mehr weh. Aber wenn unser Ehepartner oder wenn wir noch klein sind, unsere Eltern das tun, tragen wir einen meist unendlich größeren seelischen Schaden davon. Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, nicht nur die Liebe eines Ehepartners oder der Eltern zu verlieren, die erst seit einigen Jahren bestand, sondern die unendliche Liebe, mit der Jesus von seinem Vater von aller Ewigkeit an geliebt worden war. Es muss ein Leiden gewesen sein, das selbst unendlich war, auf ewig unerträglich. Jesus durchlebte an unserer Stelle die ewige Trennung von Gott, die der ganze Menschheit verdient hat. Als er im Garten Gethsemane einen ersten Vorgeschmack auf diese Trennung erhielt, war dies so furchtbar, dass er beinahe darunter zerbrach. Diese Situation blickte Jesus entgegen. Aber Jesus ist den Weg trotzdem gegangen. Er hat gesagt, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und ich wünschte, du würdest mich retten, hat dein Vater gesagt, aber ich will, dass dein Wille geschehe, dass du Ehre bekommst. Und er ging ans Kreuz, er starb dort in absoluter Trennung von Gott. Aber was aussah wie die größte Niederlage, wurde zum größten Sieg der ganzen Weltgeschichte. Ein Sieg für jeden Einzelnen von uns, egal in welcher Situation wir uns befinden. Durch seinen Tod hat er den Tod ein für alle Mal besiegt. Jesus hat den Sieg errungen, der über all unserem Leid steht. Wir dürfen wissen, dass da jemand ist, der weiß, was es heißt zu leiden, der uns versteht, wenn wir leiden, der mit uns ist. Und das feiern wir auch an Pfingsten, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass Gott in uns lebt, unser Tröster ist. Aber dabei bleibt es nicht. Das ist nicht das, was Jesus nur errungen hat. Wir brauchen mehr, glaube ich, als zu wissen, dass Gott bei uns ist in unserem Leiden. Jesus hat den Tod besiegt und dabei ist es nicht geblieben. Jesus ist auferstanden und wir haben die Gewissheit und die unglaubliche Hoffnung auf eine Zukunft jenseits dieses Lebens. Eine Hoffnung, die nicht ein bloßes Trostpflaster für das hier ist. Guck mal hier, es war schlimm, aber du kriegst irgendwann. Sondern eine Hoffnung auf ein Leben, das wir nie hatten, sondern eine Wiederherstellung von allem. Und ja, ein Leben, das all das, was Leid hier war, in Freude umändern wird. Und das die Freude sogar noch größer machen wird. Alles Schreckliche und Falsche, das je passiert ist, wird nicht nur ausgelöscht oder repariert werden, sondern es wird in gewissem Sinne die Freude und Herrlichkeit noch größer machen. Das ist der Sieg, den wir in Jesus haben. Der Sieg, den er als Held errungen hat. Er ist raus aus den Stadtmauern gegangen. Er hat sich dem Feind entgegengestellt und hat sich geopfert, damit wir gerettet werden. Was für ein Held, was für ein Jesus, was für ein König. Und weil wir diesen Sieg haben, diesen Sieg, den kann uns keiner nehmen, dass wir seine Kinder haben, diese Zukunft haben. Weil wir diesen Sieg haben, können wir beten, egal wie es uns gerade geht, egal ob unser Leben von einer riesigen, unbesiegbaren Armee bedroht wird oder unser Leben sich anfühlt, als ob wir belagert werden, können wir beten und diesem Gott vertrauen. Wir können voller Vertrauen zu diesem starken Gott kommen und beten, Gott will unser Gebet benutzen und uns Rettung bringen. Wir können das, weil wir in Jesus den endgültigen Sieg haben. Und wir können beten, Herr, dein Wille geschehe. Egal, was ich gerade durchmache, ich weiß, ich bin dein Kind und ich weiß, nichts kann mich mehr von dir trennen. Und ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, warum das alles gerade passiert, aber ich weiß, irgendwann wirst du alles Leid abwischen und wirst alles in Freude umwandeln. Es wird viel größer sein als ein kleiner Sieg jetzt. Der Tod hat seine Macht verloren. Ich bin für immer und ewig Gottes Kind. Und wir können in dieser Gewissheit beten, weil wir wissen, dass Gott nicht nur einmal einen Sieg errungen hat, sondern einen endgültigen Sieg. Wir können ihm vertrauen, beten, weil Jesus diesen endgültigen Sieg errungen hat. Und ich weiß zum Thema Leid, wenn ihr das vielleicht selbst drin steckt oder drin gesteckt habt, da könnte man noch so viel mehr zu sagen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, das kratzt nur an der Oberfläche. Ich weiß das. Und wir können es oft nicht erklären, warum wir leiden. Und wir können die Situation nicht erklären und können nicht verstehen, warum Gott nicht so handelt, wie ich es mir vorstelle. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass Gott Gebete hört. Und dass Gott wirklich die Macht hat, die unglaublichsten Sachen, so wie bei diesem kleinen Mädchen, zu tun, so wie bei Hiskia, Dinge zu tun. Aber vor allem kann ich euch sagen, ihr könnt euch an diesem riesigen Sieg, den Jesus endgültig für jeden Einzelnen von uns errungen hat, festhalten. Es gibt keine Situation in unserem Leben, die damit absolut ausweglos ist, auch wenn es so scheint. Mein Freund, dessen Bruder gestorben ist in Israel, hat mich ein paar Wochen nach diesem Ereignis nochmal angerufen. Wir haben telefoniert, dann haben wir miteinander gesprochen und er sagte mir, weißt du, Tobias, durch diese Situation habe ich nochmal ganz neu eine Liebe für Jesus bekommen. Und ich habe vor allem nochmal ganz neu eine Freude darüber bekommen, was nach diesem Leben sein wird. Denn ich weiß, ich fühle mich eigentlich sehr wohl, ihm ging es bis dahin eigentlich immer gut, aber ich weiß, das hier ist nicht alles, sondern Gott hat sowas viel Größeres, das viel Besseres noch für uns vor und hat das noch für uns. Ich fand es echt krass, dass er das so sagen konnte. Und ich wünsche mir, dass wir deshalb genauso voll Vertrauen zu diesem Gott beten können, so wie Hiskia, so ja, wie mein Freund. Und lasst uns diese Siege, die er auch jetzt schon in unserem Leben schenkt, lasst uns die feiern, uns daran glauben, lasst uns beten und erwarten, dass Gott das tut. Aber ich wünsche mir, dass wir den Sieg feiern, den er endgültig errungen hat für jedes Leben von uns. Dass wir wegschauen können von unserer eigenen Rettung auf die endgültige Rettung, die Jesus uns schenken will. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du wirklich so ein Held bist, so ein König bist. Dass du einen Sieg errungen hast, der einfach über meinem Leben steht. Egal, ob es mir gerade gut geht, egal, ob es mir gerade schlecht geht, egal, ob ich gerade absolut am Leiden bin und es mir vorkommt, als würde ich zerstört werden, als würde irgendeine Armee mich belagern. Danke, dass ich weiß, dass ich in dir eine absolute Hoffnung habe, eine große Perspektive, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Ein Leben in der Gemeinschaft mit dir und ein Leben irgendwann absolut ohne Leid, in absoluter Freude und absoluter Herrlichkeit. Und Vater, wir verstehen so oft deine Wege nicht. Wir verstehen nicht, warum du Dinge zulässt. Ja, und ich will einfach glauben, dass du besser weißt, dass du größer bist und dass du mächtig bist und dass du weißt, warum diese Dinge passieren. Weil du ein liebender Gott bist und dass du deine Liebe nämlich durch Jesus gezeigt hast. Du hast uns gezeigt, dass du ja nicht das Schlechteste für uns willst, sondern das Beste und dich selbst geopfert hast und in unser Leid gekommen bist. Und ich bitte dich, dass wir jeden Einzelnen von uns, dass wir wegsehen können von unserem Leid, in dem wir gerade stecken und sagen können, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und Herr, tu das, auch wenn es Leid ist. Tu alles, damit wir dich wirklich anbeten können. Amen.